Okay, was schreibe ich da jetzt? Schwierig. Aber wir machen jetzt erstmal Musik, würde ich vorschlagen, damit wir hier mal noch so ein bisschen ankommen können. Und ich weiß nicht, wäre es für euch okay, wenn wir gleich ein Wunschlied von euch spielen oder wollt ihr das noch nicht?
Doch, natürlich.
Gut, dann nehme ich. Ja, also von dir natürlich.
Weil letztes Mal wurden meine nicht gespielt.
Und weil du genau, die meistgeträumtere Promi bist.
Ja, leider ist es so. Aber das hätte ich jetzt gar nicht verraten. Na gut, dann kommt jetzt für Heike Geißler Billy No Mates mit No. Und du kannst ja vielleicht danach einfach was sagen. Dann können wir hier erstmal noch kurz durchatmen. So, das war Billy No Mates. Ihr hört Mrs. Pepsteins Welt auf Radio Blau oder in einem anderen freien Radio eurer Wahl. Zu Gast sind Christine Koschmider und Heike Geißler. Und Heike Geißler hat sich diesen Song gewünscht, deswegen darfst du jetzt dazu was sagen.
Ja, das ist ein falscher Einstieg eigentlich schon. Das müsste ja heißen Nein. Weil das Lied ist ja ein Lied über das Nein oder eine Huldigung des Nein und eine Verteidigung des Nein und so weiter. Und ich glaube, mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Ich finde es auch extrem tanzbar. Und wie viele andere Leute auch, brauche ich häufiger eine Erinnerung daran, dass Nein ein sehr wichtiges und vorhandenes Wort ist, das man ruhig auch häufiger benutzen kann.
Ja, sehr gut. Ein Ja zum Nein sozusagen. Kein Nein zum Nein. Ja, und ich habe euch ja kennengelernt vor einigen Jahren. Also Christine ein bisschen vorher eigentlich, aber dann haben wir zusammen Heike getroffen oder ich habe euch zusammen auf einer Demo getroffen im Jahr 2015, woraufhin ich euch auch in meine Sendung eingeladen habe. Und neulich sind wir irgendwie über diese Sendung nochmal gestolpert und haben gedacht, Mensch, das könnte man mal wieder machen, euch mal wieder einladen, und dann ging es ganz spontan. Und das Thema Demo ist auch heute sehr aktuell, denn Christine kommt gerade von einer Demo, und vielleicht kannst du dazu was sagen, welche Demo das war, warum du da warst.
Ja, normalerweise würde ich vor so einer Sendung nicht jetzt schnell noch auf eine Demo gehen. Und der Unterschied der heutigen Demo zu all denen, auf denen wir gemeinsam waren, also Heike und ich haben ja eine reiche Demo-Geschichte miteinander, ist, dass es ja Demos gibt, auf denen Interessen, Gemeinschaften aufeinandertreffen. Die einen sagen, wir wollen mehr Nationalismus und mehr Grenzen und mehr Müll, den ich nicht befürworte. Und die anderen sagen, wir nicht, und die treffen aufeinander, und soweit ist okay. Was heute der Fall war, war, dass in der von uns allen immer hochgehaltenen linken, liberalen, demokratischen Hochburg Leipzig am gestrigen Tag sich ein Vorfall ereignet hat im Hotel Westin, das noch dazu ja auch für Internationalität und Gastfreundschaft steht. Und zwar ist der Rockmusiker Gil Ofarim, seines Zeichens ein jüdischer Musiker, was keine Rolle spielen würde, wenn es dort keine Rolle gespielt hätte, an einer Warteschlange beim Einchecken immer stehen gelassen und abgewiesen wurde letztendlich, und auf seine Nachfrage hin, warum er denn immer wieder später, also warum andere ihm vorgezogen werden, wurde er darauf hingewiesen, er möge doch bitte seine Kette ablegen, und seine Kette war ein Judenstern-Anhänger. Und daraufhin hat das Bündnis Leipzig nimmt Platz, wie immer zuverlässig und blitzschnell eine Kundgebung gegen Antisemitismus vor dem Hotel veranstaltet. Und was ich gut und großartig finde, ist, dass in Leipzig die zivilgesellschaftlichen Bündnisse sich da extrem schnell rucken. Und was ich total fatal finde, ist, dass überhaupt niemand aus dem bürgerlichen Unternehmenslager, keine VertreterInnen von Hotel- und Gaststättenverbänden vielleicht oder so, also das Bürgertum quasi dort nur als Individuen auftauchte. Und ja, deswegen dachte ich, muss ich als bürgerliche Vertreterin da mal kurz hin.
Ja, danke, dass du für uns da warst. Ich finde, ja, oder weiß ich nicht, also wir hätten es jetzt zeitlich nicht mehr geschafft, aber du hast jetzt gerade, als wir hier vor der Tür standen, auch das so gesagt, wie du es jetzt auch gesagt hast, ne? Wir so als bürgerliche Vertreterin, vielleicht würde ich dich jetzt so gar nicht als bürgerliche Vertreterin bezeichnen, aber ich weiß schon, was du meinst, weil ja auf Demos, das kann man vielleicht ein bisschen verallgemeinern, ja doch viel junge Leute unterwegs sind sag ich mal, Frauen Ü40 oder auch Menschen Ü40 da eher nicht so zu sehen sind. Wie wichtig ist euch auch dieses Mittel, so Demokratiebeteiligung zu leben? Kann man das so sagen? Magst du da was sagen, Heike?
Ja, ich muss mal aufwachen.
Ja, du warst ja in meinem Traum heute 5 Uhr früh, wenn du auch seitdem wach bist.
So ungefähr. Ich habe, glaube ich, eine allgemeine Rückgezogenheit sozusagen im Moment, und auch das war im Grund, warum ich zum Beispiel nicht auf dieser Demo war. Also ich bin auch im Moment gar nicht so leicht aktivierbar und finde es aber gerade auch ganz schön, hier in eurer Mitte zu sein und vielleicht auch da wieder ein bisschen in Schwung zu kommen. Ich kann es auch gar nicht so ganz erklären, was mich da im Moment zurückhält. Das hält auch schon eine ganze Weile an. Ich glaube, es ist auch sowas wie Erschöpfung. Wir sprechen ja vielleicht auch über die Lockdown-Folgen und so weiter. Aber an sich finde ich das natürlich total wichtig, und ich finde auch, also ich glaube, es gibt gibt es wirklich sehr viel zu sprechen über diesen Vorfall, was da passiert ist, und mich würde definitiv auch ich bin sehr gespannt auf die Informationen, die aus dem Hotel kommen. Aber davon gänzlich abgesehen finde ich es total gut, durch diese Spontanmaßnahme, relativ spontan, sich dort zu versammeln, erstmal auch einen Finger darauf zu zeigen, dass da ist was vorgefallen und da gibt es Redebedarf, und diesen Redebedarf kann man natürlich viel leichter unterstreichen, wenn man sich da versammelt vor Ort und ein Bild erzeugt und Stimmen gibt und Zitate erzeugt sozusagen. Ja? Also es ist dann eben nicht mehr so leicht ignorierbar. In dem Fall, ich kenne den Sänger nicht, aber er scheint sehr prominent zu sein. Also er hat per se schon eine große Öffentlichkeit, und es ist eine Öffentlichkeit, die, so wie sie dann heute dann auch gegeben wird, natürlich ganz viele andere Leute auch bekommen sollten. Ja, das ist sozusagen möglicherweise eben auch ein da ist ein Privileg verborgen, das ich gar nicht kritisieren möchte in dem Fall. Ich bewundere tatsächlich, dass so schnell gehandelt wird. An dieser Wichtigkeit gibt es gar nichts zu rütteln. Es wäre eben nur wünschenswert, wenn alle gewissermaßen über so eine mobile Einsatztruppe verfügen würden, denen Diskriminierung und dergleichen passiert. Aber so ist es leider nicht.
Und wenn ich da nochmal ergänzen darf, wichtiger Punkt, als ich eins meiner Kinder dazu mobilisieren wollte, heute mitzugehen und eben kurz den Sachverhalt schilderte, da sagt er so, oh Mann, Mama, das passiert meinem Kumpel XY, weißt du, was meinst du, wie häufig dem das passiert? Und dann habe ich ja das gerade ein Grund mehr, also ja, tragisch nicht, ärgerlich, wütend machend und so weiter, dass das nicht dieselbe Aufmerksamkeit erfährt, aber sozusagen, das kann doch kein Grund, das ist dieses Whataboutism-Ding, dem passiert das immer, wieso soll ich denn dann für einen Promisänger, es ist ein Vorfall, der ist mir zu Ohren gekommen und es gibt sozusagen eine Mobilisierung und das ist der einzige Grund, da zu sein und nicht, weil jetzt Herr Ofarim wichtiger sei als jemand anders oder so, ne?
Ja. Wir haben, als wir uns verabredet haben, war das der Wahlsonntag und wir haben so ein bisschen hin und her geschrieben auch. Christine und ich haben uns an dem Tag auch gesehen, aber da kannten wir die Wahlergebnisse noch nicht. Du guckst jetzt gerade so? Ja, nein, alles gut. Wir haben ja auch damals so ein bisschen über Sachsen geredet, weil Heike einst diese Rede hielt als sächsische Innenministerin. Und du hast jetzt gerade in deiner Erklärung oder deinem Ansprechen der Demo auch gesagt, ja, Leipzig sieht sich ja so als so eine liberale und tolle Stadt. Und wird auch so gefeiert vielleicht, ne, als in Sachsen so das kleine rote Fleckchen. Aber das kann man durchaus auch kritisieren oder mehr außenrum gucken, als immer auf Leipzig gucken, als wäre hier alles so toll. Wie geht's euch damit?
Wir wechseln uns immer schön ab, oder? Das ist unser Slow-Tischtennis. Hast du ja schon gesagt. Also wir müssen natürlich hier genauso hinschauen. Und ich glaube, viele Sachen, die kriege ich nicht mit, weil ich halt eine weiße Mitteleuropäerin bin und allenfalls halt DDR-Bürgerin aus Karl-Marx-Stadt. So. Aber mehr Sonderpositionen kann ich irgendwie nicht geltend machen. Und also eben weiße Hautfarbe. Ich falle nicht sonderlich auf, aber alle, die anders aussehen, fallen total auf und merken das. Und merken das, glaube ich, minütlich. Und das ist ein Problem. Und diese Enge, finde ich, habe ich früher selber nicht so gemerkt. Also eben, bin ja nicht in direkter Weise betroffen. Aber wenn man Leipzig verlässt, Sachsen dann auch noch verlässt und vielleicht so in Richtung Ruhrgebiet fährt oder wohin auch immer, dann merkt man ja, da geht schon was auf. Also da geht auf eine Art auch mein Herz auf, weil manche Sachen, da ist natürlich die Welt auch nicht rosig oder perfekt, aber man hat schon irgendwie den Eindruck, dass die Sichtbarkeit von der gepriesenen Vielfalt erstmal schon eine ganz andere ist. Mhm. Und das kommt mir gut vor. Und diese Vereinzelung und so Sonderfallbehandlung sozusagen ist sehr, sehr unangenehm. Also auch immer wieder Zeugin davon zu werden und natürlich auch nichts, in dem Fall nichts machen zu können. Es geht erstmal nur um Blicke, die noch nicht mal kritische Blicke sind, sondern nur ein Bemerken von Anderssein. Es gibt zu wenig Anderssein in Leipzig, sichtbares Anderssein.
Und wenn ich da vielleicht noch ergänzen darf, was ich auch auffällig oder fast schon amüsant, wenn es nicht unamüsant wäre, finde, es gibt ja den Begriff der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Ja? Und das gibt es natürlich auch als Reversed Racism, wenn man quasi sozusagen dieses Berufen auf entweder Sachsen oder Leipzig, wo ich denke, als ob qua Bodenzugehörigkeit als Staatsbürgerin oder Bürgerin dieser Stadt, was ist man in der Stadt? Stadt, gemeldet in der Stadt, ja? Also ja. Stadtbürgerin.
Einwohnerin,
so heißen die. Also ja. Einwohner, gemeldete Einwohnerin von Leipzig oder Sachsen. Also als könnte man sich damit positionieren und kriegt so einen Stempel in sein, du bist zwar Sächsin, ein bisschen blöd, gibt Abzug, aber dann bist du wieder Leipzigerin, gibt wieder Pluspunkte. Im Demokratie-Ranking steigst du nach oben und denke ich, das ist natürlich eine Illusion auch für von außen, wenn ich dann am Wahltag Simse kriege von Familienmitgliedern, die sagen, was ist denn da bei euch in Sachsen los? Da gehen mir sämtliche Messer in der Tasche auf und ich denke, sichtbarer ja, aber als ob die Antidemokratie nichts sei, was nicht auch viral, ne? Also was nicht übergreifend wird. Ja, so das nur kurz, bevor ich mich wieder hineinsteigere.
Ja, ich habe einen O-Ton aus der alten Sendung und vielleicht passt der auch so ein bisschen.
Ich habe Angst vor
Rückblicken. Habt ihr schon Angst?
Ja, ich finde, so, nach hinten
vielleicht passt der jetzt auch gerade gar nicht, aber ja. Doch, ich glaube schon.
Gut, was man vielleicht kritischer als Rückzug ins Private bezeichnen könnte, aber eigentlich will ich es so nicht verstanden wissen, sondern ich habe auf einmal verstanden, dass wie wichtig diese Familie ist, die ich habe und wie heilig, fällt mir gerade ein, aber wie tatsächlich wertvoll und wie lieb ich diese Menschen habe, also wie lieb ich meine zwei Kinder habe und meinen Partner und all die Freunde, die mich umgeben, wie wichtig ein Austausch ist, wie ich ihn zum Beispiel mit Christine Groschen wieder habe, wir tauschen uns tatsächlich viel über all diese Sachen aus, ja, und das ist ganz und gar wertvoll, das zu haben im Leben. Und wenn es um die Familie geht, dann sehe ich an meinen Kindern, wie wichtig es ist, für Frieden zu sorgen, für Kommunikation, für einen gelingenden Austausch, und für Hilfe, einfach da, wo Hilfe gebraucht wird, weil ich auch mir vorstelle, was, wenn es uns ereilt. Also so, das spielt auch eine Rolle.
Mhm. Ich würde da gerne noch ergänzend hinzufügen, ich habe vor einer Woche oder so kam eine Dokumentation, letztes Jahr in Deutschland, ein Jahr in Deutschland, das ist eine Dokumentation, die wurde 1989 vom 4. November an, also noch vor dem Mauerfall, von einem Filmteam eine Langzeitbeobachtung über ein Jahr hinweg bis zum Jahr 1990. Es war ein junges Paar, eine ältere Frau in der Nähe von Cottbus, eine Kellnerin, eine Künstlerin, die sich gerade von ihrem Mann trennte, die wurden sozusagen ein Jahr begleitet. Mit den Erwartungen, die dieser Wendeprozess mit sich brachte und auch mit den Ernüchterungen hinterher. Und ich glaube, wenn du fragst, inwiefern irgendetwas in künstlerische oder in Bewusstseinsprozesse einfließt, was gerade viel, viel stärker als die aktuelle Situation bei mir anfängt zu dämmern und reinzusacken, ist die Tatsache, dass ich denke, 1989 an anderen Stellen von Deutschland und dieser Welt zu anderen virulenten Momenten, aber in diesem Fall sage ich jetzt mal für Sachsen oder für hier, diese Zeit. Und ich denke, diese Menschen sind jetzt 25 Jahre älter und ich kann sehen, oder ich kann mir vorstellen, ich sehe in dieser Dokumentation, wie sich schon innerhalb eines Jahres diese Erwartungen verändert haben. Und ich sehe auch, wie man mit Konflikten ausweichen und falschen Versprechungen Anspruchshaltung weckt. Und ich denke, das macht mir richtig Angst. Und da sind wir wieder bei den Kindern, falls man mir diesen Bogen noch mit abnimmt. Wenn wir jetzt anfangen, uns nur dem Aktionismus, der jetzt fällig zu sein scheint, zu widmen und darüber wieder die nächste Generation vergessen, dann sind wir ganz gut dabei, möglicherweise die nächste Generation zu schaffen.
Es geht jetzt noch ein bisschen weiter. Du sagst dann, glaube ich, noch die nächste Generation, die sich dann irgendwie wieder so abgehängt vielleicht auch fühlt. Ich glaube, ich habe euch da zu Beginn dieser eurer Ausführung, hatte ich euch gefragt, inwiefern so aktuelle Ereignisse oder Geschehnisse in eure künstlerische Arbeit einfließen. Genau, und irgendwie ist dann Christine zu 89 gekommen, was mir heute so ein bisschen auch, also was ja auch in diese, wir sind ja gerade noch im Oktober, ne, das ist ja auch immer so der, diese, naja, ich will jetzt gar nicht sagen Gedenkzeit, aber ne, Lichtfest, Stadtlichtfest, Leipzig als Ort der Revolution und so weiter. Hat sich da was geändert in den letzten 5 Jahren, so auf den Blick auch auf den Osten? Weil es ist ja dann auch immer ein Thema, ne? Wenn hier AfD gewählt wird, dann ist es ja halt, weil es der Osten ist.
Hui, anspruchsvoll. Erstmal sehr überwältigend, sich selber nochmal zu hören. Mhm. Auch erst recht, da wir hier stehen und auch selber
damals
sprechen.
Hier standen, ja.
Sorgt für komische Doppler-Effekte und auch Schwierigkeiten, quasi die Retrospektion ist eine echt ambivalente Sache, die ich persönlich auch sehr, sehr schwierig finde und hoch anspruchsvoll. Hat sich was in den letzten Jahren geändert, in den letzten 5 Jahren bezogen auf das, was wir damals gesagt haben und bezogen auf die gesellschaftliche Situation sicherlich schwierige Sache. Was ich da gesagt habe, würde ich sofort auch nochmal unterschreiben. Mhm. Also ich mag die Menschen immer noch sehr, mit denen ich lebe, möglicherweise noch mehr als zuvor. Sie sind mir noch wichtiger geworden. Ich würde sogar sagen, im Moment erlebe ich so etwas, und das mag eine Reaktion sein auf auch das, was sich in der, sagen wir mal, echten Welt, also in unserer aller Gegenwart abspielt, eine Form von Rückzug, Cocooning könnte man das auch nennen, ist ja eh schon ein Trend bei ganz vielen Leuten und schon lange. Ich glaube aber, dass es vielleicht möglicherweise kein Rückzug ist, sondern nochmal so ein in Betracht ziehen von, genau anschauen von Bindungen, wie funktioniert das alles, für wen kann ich da sein, muss ich da sein. Also insofern würde ich da nochmal anknüpfen, was ich damals gesagt habe, das hat seine Richtigkeit und ich glaube, ich untersuche das jetzt aber auch mit mehr Handlungen und vor Ort sein sozusagen und auch mehr Geduld. Und was das Verhältnis, was deine Frage jetzt nicht so ganz genau, aber sozusagen die DDR hat das Ost Verhältnis sozusagen, das Ostding, keine Ahnung, wie ich es nennen soll, dann kann ich darauf eigentlich auch immer nur so ganz stolpernde Antworten geben. Also ich habe das selber auch, zwischenzeitlich habe ich mal gesagt, ich will überhaupt nicht mehr über Ost und West sprechen, weil das eigentlich die Dinge nur noch mal konfrontativer einander gegenüberstellt und ich auch so viele Ausnahmen kenne und auch festgestellt habe, es gibt so viele Sachen, die ich nicht über den Westen weiß und dann eben erfahren habe und war vollkommen verblüfft, dass auch ich dahin zulernen kann.
Ich melde mich mal. Ich habe eine Frage. Ist das ein bisschen so, auch, also ich meine, du bist ja auch als Schriftstellerin, du hast eine Weile in Rom gelebt auch und bist auch sonst viel unterwegs, warst jetzt beim Bachmann-Preis. Ist das so, wie wenn eine Frauenband...
Das war aber digital,
ich weiß nicht, ob der... stimmt, ja, okay, aber online warst du dort, ja. Klagenfurt. Aber sozusagen dieses, wenn eine Frauenband gefragt wird, wie ist es so, als Frau Musik zu machen, ist es so ähnlich? Also, dass wenn man als Schriftstellerin aus dem Osten kommt, dass man dann immer auch dazu was sagen muss oder sich dazu positionieren muss?
Früher gar nicht. Das ist wirklich eine Entwicklung der letzten Jahre und ich glaube, die ist auch ganz sinnvoll. Es ist aber natürlich auch eine Marktpositionierung, ja, so wie viele andere Sachen. Also man hat dann eben auch ein Label, das funktioniert für Veranstaltungen oder so. Also mit dem Ost-Ding erlebe ich das jetzt nicht so stark. Da gibt es andere Sachen, aber das ist unter anderem auch eine Facette davon. Nicht die entscheidende und wirklich, das ist nicht die, ja, es ist einfach nicht die wichtigste Facette, auf die man das meiste Augenmerk richten sollte. Aber es ist definitiv eine Änderung im Vergleich zu den Jahren zuvor, wo ich, als ich anfing zu schreiben, war das nie ein Thema. Zumindest erinnere ich mich nicht. Und auch für mich nicht. Ich wollte das eher gar nicht wahrhaben, dass ich aus dem Osten komme. Und irgendwann habe ich auch selber mir festgestellt, ich möchte eigentlich jetzt gern mal, dass nur noch der Osten eine Rolle spielt sozusagen. Also wir müssen mehr darüber sprechen. Und wir müssen vor allem jene Leute noch mehr zu Wort kommen lassen, die eigentlich nicht zu Wort kommen. Also die vielleicht untereinander sich hochpushen und Meinung an Meinung klatschen. Aber wo kommen diese Meinungen her? Also Leuten noch mehr zuhören sozusagen, die... auch wenn es pathetisch klingt, ja nicht wirklich gehört werden. Und die gibt es überall, aber die gibt es eben hier zuhauf. Und mir ist klar geworden, dass die Geschichte eben, wie ging die DDR, die wurde einfach kolossal überformt. Und das war kein zärtliches Unterfangen. Es war auch kein langsames Unterfangen. Und diese nicht in allen Facetten negative, aber eben gewaltvolle Handlung muss nach wie vor aufgearbeitet werden. Und das passiert natürlich, aber das passiert sicherlich und wird, glaube ich, nie in dem Maß geschehen sein, in dem es nötig gewesen wäre, jetzt mal schon perspektivisch gesprochen.
Christine ist immer noch geschockt, nochmal ihr vor 5, 6 Jahre jähriges...
Ich würde gerne noch was extra Subjektives sozusagen. Wir haben beim letzten Mal noch sehr viel darüber gesprochen, was können wir, Heike und ich, beim Demonstrieren oder wie auch immer. Und mir ist aufgefallen, was ist geschehen seitdem, gerade weil du nach Ostgeschichten... es sind wahnsinnig viele Dokumentationen, Biografien, Filme und so weiter. Die Baseballschlägerjahre sind zu einem Hashtag geworden, haben unzählige Reportagen Dokumentation, ich wiederhole mich, es gibt Filmdokumentationen aus den Zeiten, Grit Lemke hat Wir Kinder von Heu, also sozusagen, es ist sehr viel publiziert worden, sehr viel gute Dinge. Und was aber außerhalb des Verständniserzeugens, des Publizierten auch passiert ist, ist, dass die Vertreter der Position, gegen die wir damals dachten, auf die Straße zu gehen, haben die Parlamente jetzt in der zweiten Runde nicht nur erobert, das ist ja irgendwie noch was, wo man sagt, wie geht man mit denen in den Parlamenten um, sondern was man nicht unterschätzen darf und was vielleicht vielen Menschen gar nicht so klar ist, dass natürlich mit der politischen Repräsentation auch Zugang zu Ausschüssen, zu Fördertöpfen, zu Gremien, in denen über Gelder entschieden wird. Also zum Beispiel, welche zivilgesellschaftlichen Bündnisse werden weiter gefördert, wem wird die Gemeinnützigkeit entzogen. Also alle, die im ländlichen Raum zum Beispiel eine sagenhafte antirassistische Arbeit noch machen oder für Vielfalt sorgen oder Angebote machen, die kämpfen um ihre Gelder oder kriegen sie gar gestrichen. Oder zweite Legislaturperiode im Bundestag bedeutet auch Gelder für eine politische Stiftung. Das heißt, die AfD hat die AfD-nahe Desiderius Erasmus Stiftung gegründet, der nun für Demokratieförderung Gelder zusteht. Eine Partei, die VertreterInnen in ihren Reihen hat, die inzwischen vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft werden. Das sind so die Dinge, wo ich denke, da hadere ich ein bisschen mit unserer Hilflosigkeit und Naivität und denke, es gilt jetzt mehr Fakten zu schaffen. Und die Demokratie, habe ich gelernt, in der Schule ist eine wehrhaft und dachte immer, was soll das denn sein? Steht die jetzt auf und denke, ja. Wahrscheinlich gilt es tatsächlich, die Spielregeln dieser Demokratie einzufordern und jedem Verwaltungsgericht auf die Füße zu springen, jeder Polizeibehörde auf die Füße zu springen, jedem Mandatsträger, Mandatsträgerin auf die Füße zu springen, das eher als mit hübschen Plakaten auf die Straße zu gehen, was auch wichtig ist, flankierend aber.
Ich würde vielleicht noch ergänzend auch nur einen ganz kleinen Punkt hinzufügen. Du sagtest, Vereine oder Einrichtungen, die antirassistische Arbeit machen, und tatsächlich geht es ja darüber hinaus. Also es ist ja letztendlich einfach sozialpädagogische Arbeit, die behindert wird. Also das hat oft ja nicht mal, das ist alles, was, ich glaube, viel von dem, was als sozialpädagogische Arbeit auftritt, wird eben als, oder was sozialpädagogische Arbeit ist, wird als linke Arbeit verstanden. Was tatsächlich ein Missverständnis ist, nicht in jedem Fall natürlich, aber das Linke ist nicht das, was nach außen getragen wird oder worum es geht, sondern es geht darum, eben letztendlich an der Gesellschaft irgendwie funktionieren zu lassen und Menschen interessiert sein zu lassen an ihrer Gesellschaft, aber auch an dem Miteinander. Und das wird tatsächlich ja verhindert. Und da gibt es genug Berichte aus dem aus Sachsen. Und es gibt aber natürlich auch Gruppen, die versuchen, genau das zu tun. Und leider, ich würde so gern da eben nicht dieses Aber haben, aber wie kann es denn gelingen? Ja, wie kann man es schaffen? Wie kann man vielleicht auch den Protest, der eben nicht der ist, nur auf die Demo zu gehen? Weil das ist auf eine Art, momentan schaffe ich nicht mal das, aber das scheint mir immer noch das einfachste Unterfangen zu sein. Da kannst du dann auch schnell wieder weg, wenn der Kalender irgendwie was anderes dann sagt oder die Füße sind zu kalt oder was auch immer. Ja, also ich bin so als ich dann immer noch Entscheidungsträgerin, wann ich gehe und wann nicht. Aber befinde ich mich in einem Prozess, der eher auch bedeutet, ich setze mich mit Institutionen auseinander, mit Gerichten, mit Behörden, dann muss ich natürlich auch noch mal verantwortungsbewusster und belastbarer sein. Und natürlich auch gebildeter, also vorbereiteter. Und wie kann das gelingen und wie kann ich die Zeit dafür finden? Das ist die Frage. Und Zeit natürlich eben auch in Form von Geld. Also wie lässt sich das finanzieren und wie lässt sich da vielleicht auch eine Arbeitsteilung, die gibt es sicherlich, ja, aber ich kenne sie denn irgendwie auch nicht. Aber ich glaube, das mag auch ein Grund sein, wenn ich es dann wieder persönlich erdrehe, warum ich irgendwann auch eine gewisse Aussichtslosigkeit darin gesehen habe, weil das Demonstrieren natürlich eben nicht genügt. Ja, es ist ja auch zutiefst unbefriedigend. Es aktiviert manchmal auch fast ein bisschen zu sehr die Straße als Kampfplatz. Was vermag es darüber hinaus in diesen einzelnen, auch gut gesetzten und wichtigen Momenten? Aber für mich persönlich sozusagen fehlte mir der Ausblick darauf, mein Handeln. Also was wäre quasi Ausbildungsjahr 1 ist demonstrieren, was ist Ausbildungsjahr 2?
Vielleicht in eine Partei eintreten?
Schon längst passiert.
Okay, wollen wir einfach eine musikalische Pause machen? Ja, ne?
Ja.
Christine, du hast zwei Songs ausgesucht. Ich hätte jetzt gesagt zuerst das Sound of Silence. Gut, ne?
Gerne.
Okay. Dann kannst du das gerne ansagen, während ich das hier rüberschiebe.
Es ist eine Version von Sound of Silence, die Menschen meines Jahrgangs 72 so möglicherweise nicht als ursprünglich erinnern und Menschen des Jahrgangs meines jüngsten Sohnes nur kennen und sagen, wieder gibt's auch noch eine andere Version zu. Und ich mag diese sehr gern.